Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer kleinen Spezialausgabe vom Post-Credit Talk. Und hallo liebe Bizi.
Hallo Franz.
Bist du schon im Weihnachtsfieber?
Ja, man ist ja immer schon, man muss ja immer anfangen schon vorzubereiten und Kekse backen und Nussecken und alles mögliche. Mit manchen Sachen kann man ja im Oktober sogar schon anfangen. Nussecken zum Beispiel.
Was ist denn so ein Moment oder so ein Tag, wann fängst du an? Bist du überhaupt ein Weihnachtsmensch? Also scheinbar ja schon. Hast du Weihnachtslieder und ab wann guckst du Weihnachtsfilme?
Ja, pass auf. Irgendwann kommt immer der Moment, da habe ich dann gemerkt, so jetzt geht los mit Weihnachten. Dann summe ich nämlich die Weihnachtsplaylist vor mich hin und ich mache wirklich eine Weihnachtsplaylist an. Für die Stimmung. Und was ich dann summe, ist la 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 la.
Okay.
Und wenn das erste Mal klingt, dann weiß ich so, jetzt geht's los.
Ja.
Ja.
Ja, Deck the Halls ist ja mein absoluter Lieblingssong.
Ah, fa la 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 la.
Ja, genau. Besser Weihnachtssong.
Ich höre immer diese Classic Christmas oder so. Nee, nicht Classic, irgendwie Swing Christmas.
Rock Christmas.
Ja, irgendwie sowas. Oldie Christmas, Oldies. Keine Ahnung, aber die älteren Sachen, die finde ich immer ganz gut. Da sind schon ein paar lustige Sachen dabei. Und ich fange früh an mit allem Geschissel und irgendwelchen Listen vor allen Dingen und so. Nicht jetzt unbedingt Deko, aber mich da gedanklich schon mal mit zu befassen. Mit Kindern. Das ist ja,
ja klar,
ne,
das ist natürlich
überhaupt, da ist ja der Winter, im Prinzip geht Weihnachten schon mit Halloween los. Das ist Festivalsaison für Eltern. Das ist alles, ein Festival jagt das nächste. Halloween, St. Martin, Nikolaus und dann erst, und Karneval, das Burning Man der Eltern, der
ja,
Kinderfestivals.
Okay, verstehe.
Karneval bringt das alles zum Ende, ja genau. Und der Höhepunkt ist natürlich dann Weihnachten. Deswegen fange ich immer relativ früh schon mit allem an.
Ja, ich kann es mir richtig vorstellen. Ich glaube, wenn man jetzt noch keine Kinder hat, so wie ich, dann muss man vielleicht auch sich manchmal so ein bisschen so selbst in Weihnachtsstimmung bringen und so ein bisschen da so das so künstlich aufrechterhalten. Aber ich glaube, wenn man Kinder hat, dann blüht man, glaube ich, nochmal so richtig auf und direkt so, das muss jetzt das tollste Weihnachten aller Zeiten für die Kinder werden.
Ja, aber weißt du, das baut immer einen Druck auf, ne? Das ist der Wahnsinn, was für einen Druck ich mir immer mache. Dass genau die richtigen Geschenke, auch im richtigen Timing, in der richtigen Reihenfolge.
Also die richtige Dramaturgie.
Und die Show, die ich dann abziehe, von wegen, oh nee, oh guck mal, unterm Baum ist noch nichts, oh blöd. Und dann der Moment, wenn ich das dann da drunter schmuggel und die Tür so ein bisschen aufmache. Habt ihr gesehen? Ich glaube, da war was. Ne, das ist alles eine richtige Performance.
Ja.
Das ist eine richtige Performance.
Ja, bei mir ist das genauso. Ich feiere eigentlich immer mit meinem Bruder und meiner Mutter zusammen. Und eigentlich schon immer in dieser Dreierkonstellation, seit ich denken kann. Und früher haben wir halt bei uns zu Hause gefeiert. Und dann mussten wir immer vor der Bescherung ins Zimmer, ins Schlafzimmer, in eins unserer Zimmer. Und warten, bis das Glöckchen geläutet wurde.
Okay.
Und jetzt seit ein paar Jahren feiern wir bei mir. Und dann kam meine Mutter und mein Bruder zu Besuch und dann haben die gesagt, so, da können wir jetzt loslegen hier, ne, Geschenke übergeben. Und dann meinte ich so, nein, so geht es nicht. Wir müssen jetzt erst ins Schlafzimmer und das Glöckchen muss läuten. Das sind einfach so Sachen, die müssen einfach sein. Das ist einfach Tradition.
Ja.
Das ist ganz wichtig.
Das stimmt. Ja, und ein bisschen habe ich es noch, ja, ich habe es auf jeden Fall ein bisschen angepasst und man nimmt ja dann so die Traditionen, die man von seinen eigenen beiden Elternhäusern hat für die Kinder, ne, und vermischt das dann auch irgendwie und ja, ich muss sagen, das ist schon schön dann mit denen. Eigentlich macht man die Show ja, im Prinzip macht man die Show für die Kinder, aber für sich selber genauso, ne, wie zum Beispiel auch.
Ja, man bringt sich selbst halt auch so in Stimmung, ne, das ist
total.
Dadurch. Das ist wie wenn du jemanden erschrecken willst und dich irgendwo versteckst und dann schon Angst fängst, dich vor dir selbst zu gruseln,
ja,
weil du schon
ja
weißt, was gleich kommt. So ist es, glaube ich, auch, wenn du dann so kurz vor der Weihnachtsperformance, dann kommst du auch in richtig in Stimmung.
Ja, genau. Und ich gehe sogar auch, ich gehe ja auch zum Kinderweihnachtsgottesdienst mit denen, ne?
Okay.
Kennst du mich ja sonst mit Jagen, bin ich ja ganz raus, wissen ja alle, aber zu Weihnachten nehme ich das wohl mit, das ist dann irgendwie, und auch der Besuch von den Großeltern und von den Onkels, Tanten, Schalala und alles, so diese ganze, diese Familienseite daran, die ist mir auch das ganze Jahr über nicht so wichtig, aber da zu Weihnachten, also das finde ich, wenn da nicht Omas und Opas und so dabei sind, dann ist es, oder? So, also Familie, erweiterte Familie vielleicht auch.
Ja, es wird dann bei mir wahrscheinlich dann, wenn ich mal Kinder habe, wieder so sein, weil dann wollen natürlich alle Omas und Opas auch was abhaben.
Ja, sicher.
Die letzten Jahre war ich nicht mehr so groß auf Tour. Aber ja, generell, die ganze Weihnachtszeit, der ganze Dezember ist natürlich so eine schöne Zeit. So, ich finde immer, so bis Weihnachten geht es immer noch so richtig schön. So Januar wird dann komplett kacke. Mhm, aber diese ganze Adventszeit und so, da kann man auch ohne schlechtes Gewissen fressen. Süßigkeiten und Plätzchen backen und so. Und alle sagen, ja, passt schon, ist ja Weihnachten. Irgendwie, also das ist einfach schon, finde ich, eine schöne Jahreszeit.
Ja, genau. Und hier diese ganzen, ich gehe ja dann auch zu diesen ganzen, am geilsten sind ja Mittelalter-Weihnachtsmärkte, ne?
Ja.
Ich liebe Mittelalter-Weihnachtsmärkte, das ist so geil. Ach, und dann sind da immer irgendwelche, ach, keine Ahnung, irgendwelche Veranstaltungen und, ne, die Augen leuchten von den Kindern und meine auch. Und ich denke, boah, cool. Ja.
Ja, man kauft wieder nur Quatsch, irgendwelche Honigkerzen und, keine Ahnung, Strohsterne. Kann man immer gebrauchen.
Ja, genau, genau. Also muss man machen, muss man machen. Ja.
Und was auch zur Weihnachtszeit gehört?
Filme gucken. Ja, dazu komme ich natürlich nicht mehr ganz so viel, aber schon auch noch. Muss schon auch sein. Und es gibt ja zum Glück welche, die gehen auch mit Kindern, also mit der Großen.
Ja, absolut.
Ja. Die werden sich.
Und deshalb stellen wir heute unsere Lieblingsweihnachtsfilme vor.
Haben wir das noch gar nicht gesagt?
In einer Top 5.
Top 5, ja, ja, ja.
Wir werden bei unseren Platzierungen sicher die ein oder andere Überschneidung haben, weil es jetzt auch nicht. Das ist eigentlich so eine Riesenauswahl. Also ich bin so, als ich so Weihnachtsfilme durchgegangen bin, bin ich so auf, weiß nicht, so 10, 15 gekommen und war dann auch sehr schnell bei meinen, also auf jeden Fall bei 5 Filmen, so 5 Lieblingsfilmen. Die Reihenfolge habe ich dann immer so ein bisschen hin und her geschoben, aber konnte mich dann am Ende doch festlegen.
Jetzt muss ich aber einfach, damit wir auch on the same page sind, jetzt muss ich mal fragen, ob in Weihnachtsfilmen für unsere Liste jetzt zwangsläufig Weihnachten stattfinden muss?
Ah, ja.
Oder ob es reicht, wenn da, also es gibt so Grenzfälle, finde ich, die sind nicht unbedingt Weihnachtsfilme, die kannst du ja das ganze Jahr über gucken. Oder sollen wir erstmal warten, ob die in unserer Liste mit drin sind und später besprechen?
Finde ich auf jeden Fall einen guten Hinweis. Also bei mir ist es jetzt so, dass in meinen Top 5 in allen Filmen Weihnachten auf jeden Fall zumindest Thema ist. Aber es gibt ja auch ganz viele Leute, höre ich ganz oft, die sagen zum Beispiel, ich gucke immer vor Weihnachten Herr der Ringe.
Ja.
Es gibt halt so, also viele haben halt so Traditionen. Ne? Manche gucken vielleicht auch irgendwie Star Wars, irgendwie die Originaltrilogie immer nochmal vor Weihnachten.
Ja, ja, ja.
Und genauso gibt es halt auch Filme, die häufig so als Weihnachtsfilm genannt werden oder auch Filme, die Weihnachten nur so als, das Weihnachtssetting nur so als Backdrop irgendwie haben. Würde ich aber eigentlich ganz weit fassen, das Thema.
Okay.
Es sollen ja im Endeffekt jetzt nur so eine Art Empfehlungen sein, auch wenn da wahrscheinlich jetzt keine großen Geheimtipps bei sind, aber vielleicht, dass die Leute denken, ach guck mal, habe ich lange nicht mehr gesehen, lange nicht mehr dran gedacht, den gucke ich jetzt mal wieder.
Ja gut, dann weiß ich Bescheid. Dann würde ich so, dann würde ich vielleicht später nochmal Bezug drauf nehmen. Okay.
Können wir machen.
So.
Ich muss dazu sagen, ich habe die jetzt nicht alle nochmal geguckt hier vor der Aufzeichnung.
Nee, aber im Laufe der nächsten Wochen bestimmt.
Ja, mit Sicherheit. Es gibt so ein paar, die gucke ich immer. Und ich glaube, von meinen Top 5 habe ich zumindest letztes Jahr, glaube ich, alle gesehen.
Meine Top 5 habe ich, nee, nicht alle, nicht alle. Da sind welche durch die Löcher gefallen, leider. Aber die wichtigsten, die Top 3, sag ich mal, die sind wirklich so, dass man ohne nicht auskommt.
Okay.
Also die werden definitiv geguckt, jedes Jahr. Mehrmals.
Na gut, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Fang du an, bitte.
Okay. Meine Nummer 5, ich fange direkt mit dem wahrscheinlich kontroversesten Pick an.
Oh ja, okay.
Meine Nummer 5 ist versprochen mit Arnold Schwarzenegger, ein Schwarzenegger-Film.
Ach ja.
Und mit Jake Lloyd, dem jungen Anakin Skywalker aus Episode 1, als Arnold Schwarzeneggers Sohn, der sich unbedingt zu Weihnachten die supercoole Turbo-Man-Action-Figur wünscht. Und Arnold Schwarzenegger spielt hier so den typischen ja, Business-Dad, der nie Zeit hat, der immer nur an seinem Handy ist und jeden Termin, jeden Schulauftritt seines Sohnes verrafft. Und der sagt natürlich, ja klar, besorge ich dir hier die Turbo-Man-Action-Figur zu Weihnachten. Aber wie es so oft ist, verschusselt er es natürlich und muss dann am Weihnachtstag, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, in Amerika feiert man ja am 25. Ich weiß nicht, ob er jetzt am Weihnachtstag, am Weihnachtsmorgen oder am 24. noch los muss und diese super begehrte Action-Figur finden muss. Und das ist die Geschichte. Und das ist ein ziemlicher Quatschfilm. Der ist nicht besonders gut, Aber der hat irgendwie trotzdem einen besonderen Platz in meinem Herzen und ich gucke den immer wieder gerne, weil er so unglaublich kurzweilig ist, ein grandioses Finale hat und weil ich Arnie auch einfach gerne in so komödiantischen Rollen sehe. Auch wenn die nicht alle gut sind, die Filme, die er gemacht hat in diese Richtung, aber den mag ich irgendwie ganz gerne. Und er ist natürlich verantwortlich für das großartigste, ein großartiges Arnold Schwarzenegger-Zitat.
Put the cookie down, now. Siehst
yes,
du, das jetzt?
Genau.
Das wusste ich sogar. Dafür ist er berühmt in meinem Kopf. Ich glaube, ich habe den geguckt, mal mit meinem Mann natürlich, aber der ist mal eingeschlafen.
Ja, kann ich schon verstehen. Zum großen Finale hätte er dich vielleicht weg. Da werden noch mal alle Register gezogen. Da wird es noch mal richtig episch. Arnie hat in dem Film auch irgendwie so einen Gegenspieler, so einen anderen Vater, der ja. Für seinen Sohn versucht, diese Actionfigur zu bekommen und hat noch gleichzeitig so einen Nebenbuhler, der versucht da seiner Frau den Hof zu machen, während er unterwegs ist.
Mhm.
So eine nett flanderige Figur irgendwie und ja, ist einfach super easy watch. Den kann man so schön, weißt du, so erster Weihnachtsfeiertag oder keine Ahnung, so morgens früh aufstehen und dann reinlegen. Kann man einfach easy weggucken. Wie viele von diesen Weihnachtsfilmen ja so richtige Sonntagsmorgensfilme sind.
Boah, dieser Luxus, ey. Ja, tagsüber Filme gucken. Und das macht man zu Weihnachten ja auch viel, ne? Weil.
Ja, klar, Beste.
Also, ne? Man ist zu Hause hoffentlich und dann guckt man einfach mehrere Filme am Tag. Weil,
ja.
Ne? Ach ja. Okay.
Du bist.
Finde ich eine gute Nummer 5. Hatte ich auf meiner Liste natürlich gar nicht drauf.
Das wundert mich nicht.
Ja, bei der 5, da war ich mir jetzt gerade. Konnte ich mich jetzt schwer entscheiden, weil da waren zwei Anwärter, die, wie gesagt, nicht so ganz richtig Weihnachtsfilme sind, aber schon zu Weihnachten gehören. Aber entschieden habe ich mich dann für Kevin allein zu Hause.
Ja.
Also den hätte ich nicht rauslassen können aus der Liste. Der gehört schon rein.
Absolut.
Der hat es nur auf die 5 geschafft, weil die anderen 4 liegen mir so irgendwie mehr am Herzen. Aber doch, Kevin allein zu Hause muss man schon machen von Chris Columbus. Ne?
Ach ja, allein schon die Musik von John Williams, das ist schon so Weihnachtsstimmung pur.
Ja.
Aber so dieser ganze Look and Feel von dem Film ist so dieses typisch amerikanisch-weihnachtliche mit diesem Riesenhaus, komplett geschmückt mit der ganzen Familie drin. Und
ja.
Alles
ja, das
Schnee
ist ikonisch.
So.
Alles daran ist ikonisch. Die ganzen Gesichter von Kevin, die ganzen Streiche, alles, was der anhat, alles, ne, alles, was sich da so abspielt. John Candy ist ja sogar auch noch dabei in so einer kleinen Rolle.
Ja,
und das ist alles ikonisch. Ich habe auch tatsächlich mal gelesen, dass dieser Style, dieses Weihnachten, diese Art von Weihnachten, das, die Farbgebung, ist hat dieser Film erfunden.
Okay.
Wir wissen das nicht, weil wir jung genug sind, dass dieser Film für uns, also dass wir den immer schon kennen, seit wir überhaupt die Augen aufmachen, so ungefähr, ne? Aber grün und rot waren nicht unbedingt die Trademark-Weihnachtsfarben vorher. Das hat dieser Film quasi begründet. Das ist halt
ja.
Popkultur.
Ja, es stimmt schon. Das ist wirklich so genau
also,
der Look oder das, wie man sich so Weihnachten in Amerika eigentlich vorstellt, ist durch diesen Film auf jeden Fall geprägt. Ja, wirklich ein absoluter Klassiker. Nicht nur unter Weihnachtsfilmen, sondern auch so wirklich sehr prägend in der Popkultur, wie du schon sagst. Und hat ja auch nicht umsonst noch einen zweiten Teil gegeben, über den wir vielleicht auch noch sprechen.
Ja, da kann man, also ja, macht man nichts falsch, muss man auf jeden Fall gucken. Und der ist aber auch, der hat schon auch so Momente, die einem so ein bisschen, ne, ans Herz gehen, sag ich mal. Ist jetzt nicht nur oberflächlich, sondern ja, also der ist schon gut geschrieben, auch was so die Nebenfiguren angeht und was denen da so alles passiert. Überhaupt, dass Kevin auch von seiner Familie vergessen wird, das ist ja schon irgendwie dramatisch, ne? Also, nee, doch, und auch wie die Mutti dann da kämpft auf der anderen Seite, um zu dem zu kommen und so, und auch Gott, wie die dann hinterher zusammenkommen, wie die das schafft und dann stehen, oh.
Ja, stimmt.
Ja, doch.
Ja, dann sind eh crazy. Da fragt man sich natürlich auch, was machen die beruflich, dass sie sich so eine Hütte leisten können? Und irgendwie einen ganzen Stall voller Kinder. Wobei, ich weiß gar nicht, wie viele Geschwister hat der? Sind das alles, nicht alles seine Geschwister? Das sind auch irgendwie Cousins
Nein.
und Cousinen?
Der Bruder, der große Bulli.
Hat er nur einen Bruder dann?
Das ist sein Bruder und der Kleine, da spielt ja der Kleine.
Buzz heißt ja der Bruder, ne?
Buzz, genau. Und da spielt der kleine Culkin ja auch mit, der kleine Bruder von Kevin, von Macaulay Culkin, der jetzt ja
Kieran Culkin,
der jetzt ja überall auch Awards einsammelt und so, der war in Succession
ja.
und in so einem Film mit Jesse Eisenberg. Also der ist wirklich ein super, super talentierter Schauspieler jetzt. Das ist der, der immer zu viel Cola trinkt und dann ins Bett pinkelt. Deswegen will keiner mit dem im Bett schlafen. Der ganz Kleine.
Okay, du bist ganz auf jeden klein. Fall tiefer in der Lore.
Ja. Ja, wie gesagt, immer schon geguckt, ne?
Ja, zu Recht.
Jedes Jahr. Ja.
Sehr gut, dann kommen wir zu meiner Nummer 4. Und das ist ein Remake. Ich muss dazu sagen, ich habe das Original nie gesehen. Und zwar es ist es Das Wunder von Manhattan. Mit, zum Beispiel den Namen, der auch in Jurassic Park mitgespielt hat. Es ist Richard Attenborough. Es gibt auch David Attenborough.
Sir Richard Attenborough. Richard Attenborough, ja.
Genau. Und mit Mara Wilson, die wir aus Matilda kennen. Und da geht es darum, dass ein Kaufhaus in New York einen neuen Kaufhaus-Weihnachtsmann sucht. Und finden da einen älteren Mann, der sich für den echten Weihnachtsmann hält. Und der wird daraufhin zum besten Kaufhaus-Weihnachtsmann aller Zeiten. Und das ist halt so ein richtig, richtig cheesy Weihnachtsfilm, wo so ein Glow so drauf liegt die ganze Zeit und alle Charaktere immer so eine Lichtspitze, so ein Hairlight von hinten, dass die wie so ein Heiligenschein, so eine Gloriole dann haben.
Ja.
Und der feiert halt auch dieses amerikanische Weihnachten, also so wie wir das hier gar nicht haben. Und das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass es da scheinbar so Weihnachtsparaden gibt, irgendwie, wo alle Kaufhäuser in New York dann so Paraden veranstalten oder so einen eigenen Wagen haben mit ihrem Weihnachtsmann drauf und damit versuchen zu punkten irgendwie. Und auch generell dieses Konzept des Kaufhaus-Weihnachtsmanns, was wir in Deutschland auch nicht haben, wo dann Kinder sich eine Schlange anstellen und dann sich bei dem auf den Schoß setzen dürfen und, na, was wünschst du dir denn, mein Kleiner? Das gibt's ja bei uns eigentlich nicht so.
Ja, genau. Nee, das gibt's
nicht. Ja, ein bisschen creepy.
Mm. Ja.
Ja. Aber hier ist natürlich alles gut. Und einfach ein sehr, sehr schöner Weihnachtsfilm, der mich immer wieder zu Tränen rührt. Ich bin da sehr nah am Wasser gebaut, generell bei Weihnachtsfilmen, aber ja, bei allem Kitsch und Pathos bin ich immer sehr empfänglich für. Wie ist der mit, kennst du den? Hast du den schon mal gesehen?
Nee, ich habe den nie gesehen. Das Original auch nicht, übrigens.
Ah, okay, dann habe ich ja,
ja,
hab ich ja schon mal den ersten Tipp
auf
für dich.
Das gucke ich.
Bin ich sehr gespannt, was du davon hältst. So, der ist natürlich jetzt nicht. Ja, der ist einfach schön. Einfach ein schöner Film und natürlich wird natürlich getragen von Richard Attenborough.
Ja, wenn der nicht der Weihnachtsmann ist, dann genau. Weiß ich nicht. Ja.
Du siehst ihn und bist direkt so, ach Mensch.
Ja, ja.
Der Weihnachtsmann. Und der Film, der spielt so ein bisschen mit sowas leicht Fantastischem, was aber nur so angedeutet wird. Mhm. Das finde ich auch ganz cool. Und hat dann noch einen ganz netten Kniff, einen netten Twist irgendwie am Ende. Da kommt es tatsächlich zu so einer Gerichtsverhandlung irgendwie. Und das ist ganz clever aufgelöst, finde ich. Und hat dann auch ein schönes Ende, ein übertrieben kitschiges Happy End. Und ja, ist einfach Weihnachtskitsch par excellence.
Ja, schön. Das hört sich gut an. Genau das, was man braucht zu der Zeit. Auch dieser leichte Hauch von Magie, ne? Der
ja,
ist
absolut.
Auch, ist auch ganz cool, ist auch gerne gesehen natürlich in Weihnachtsfilmen.
Ja.
So, wo sind wir? 4?
Dein Vierter.
Ja, okay, mein Platz 4 ist schon Kevin allein in New York. Weil den finde ich sogar. Ja? Ja, also ich finde den auch wirklich besser als Kevin allein zu Haus. Ich weiß nicht warum, ich glaube, weil da diese Abenteuerebene noch dazu kommt und das in dem Hotel, dass er dann also als Kind alleine in einem Hotel.
Aha, absoluter Traum, ist, mit der Kreditkarte des Vaters da Room Service die ganze Zeit bestellen und so.
Ja, also den fand ich immer super, super gut. Ich glaube auch, Kevin allein zu Haus habe ich im Fernsehen gesehen zum ersten Mal und Kevin allein in New York, da war ich dann schon groß genug, um den im Kino zu gucken. Vielleicht auch deswegen, ne? Weil der den irgendwie ein bisschen, war der mir irgendwie präsenter und keine Ahnung, den feiere ich auf jeden Fall sehr ab. Da ist, offensichtlich, Kevin ist allein in New York, ja? Und auch da ist er wieder von seiner Familie getrennt worden. Da gibt es auch ganz viele witzige Callbacks irgendwie. Und dann macht er so das Beste draus, ne? Und das ist auch ganz cool.
Ja.
Wie dieser kleine Junge, wie resourceful der ist, was er sich so alles einfallen lässt irgendwie, um an Geld zu kommen und so, ne? Also der hat überhaupt keine Angst und nichts und ja, New York ist halt so eine, also die wird hier präsentiert als so eine richtige Weihnachtsstadt. Ich weiß nicht, ob es das vorher war, aber jetzt ist das, glaube ich, auch so, dass viele Leute zu Weihnachten nach New York wollen. Es gibt da so ein paar Städte, so ein paar Metropolen, denen Weihnachten einfach sehr gut steht. So wie, ich glaube, so wie Prag zum Beispiel oder Paris.
Ja,
ne? Das kann man auch alles in Kalt und in Grau haben, weil dann ganz viele Lichter und das Ganze, das hat dann so eine Mystik und so eine Wärme, die das so trotzdem abstrahlt. Ne? Genau. Und da ist ja New York. Donald Trump hat einen kurzen Gastauftritt.
Ja.
Auch unvergessen. Und der Bösewicht hier, also die zwei Banditen sind auch wieder da. Aber der eigentliche Bösewicht ist der Chef, der Portier vom Ritz-Hotel, nee, vom Plaza, weil der natürlich das teuerste Hotel sich aussucht, der Kevin. Und der wird gespielt von Tim Curry.
Großartig.
Der spielt auch S in den alten Filmen, also den Clown.
Ja, in diesem
TV-Film,
ne?
Gleichzeitig creepy, ach so, und Rocky Horror Picture Show auch. Der ist creepy und witzig und aber mehr creepy, aber dann denkt man wieder, ist das jetzt lustig, ist das creepy? Also irgendwie ist der eine ganz, ganz witzige, schräge Präsenz und der ist super an dieser Stelle als Bösewicht in einem Kinderfilm, der böse ist, aber irgendwie auch lustig dabei, ne? Über den man dann auch lacht.
Ja, der kann halt böse wirken, aber gleichzeitig wirkt er auch irgendwie harmlos,
genau,
dass man sich auch gut über ihn lustig machen kann.
Genau, genau, genau. Ja, und die zwei sind so richtig auf Augenhöhe, Kevin und Tim Curry, das ist also wirklich ein ganz großer Spaß. Und auch da geht es aber hinterher im dritten Akt, wird es dann auch nochmal irgendwie sehr, sehr emotional. Und
ja, gerade das Finale dann,
ne?
Am Rockefeller Center ist dann, obwohl man vorher so viel Spaß hatte irgendwie, in dem Film trifft er dann doch so die emotionalen Töne auch sehr gut. Und ich muss auch sagen, also ich habe den Film, glaube ich, auch zuerst gesehen, bevor ich dann Teil 1 gesehen habe. Und der übernimmt ja sehr viele Sachen, sehr viele Elemente auch aus dem ersten Teil. Aber ich habe das Gefühl, dass es hier alles noch mal so eine Spur perfektionierter, Spur besser noch ist.
Ja.
Da gibt es ja auch, im ersten Teil gibt es ja diese Figur, dieses creepy Nachbarn, die ganze Zeit so sehr vage bleibt irgendwie und sich erst am Ende dann offenbart. Und hier hat man so eine ähnliche Figur mit dieser Taubenfrau, die aber viel mehr Tiefe kriegt und wo sich halt so eine richtige Beziehung dann auch entwickelt zu Kevin.
Ja, ja.
Und das finde ich zum Beispiel auch irgendwie schöner.
Ja, ja.
Ne, auch das mit dem Hotel, was du schon angesprochen hast, ist natürlich auch viel cooler, als irgendwie zu Hause zu sein. Ne? Ist das hier ein Hotel mit Zimmerservice und alle möglichen Süßigkeiten und hier und da ist auch nochmal eine coolere Location. Und dann am Ende, wenn dann es zu diesem Home-Invasion-Part kommt, dem Fun-and-Games-Part, wo Kevin dann seine ganzen Fallen aufbauen kann, ist das hier in diesem verlassenen oder Gebäude, was gerade eine Baustelle ist, auch ein bisschen cooler. Also die Fallen auch noch ein bisschen kreativer und macht einfach einen Ticken mehr Spaß, finde ich einfach irgendwie. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer zuerst Kevin allein in New York gucken, wenn ich nur einen gucken könnte. Bevor ich dann Kevin allein zu Hause gucke. Und ich finde auch die klebrigen Banditen, finde ich auch irgendwie noch mal ein bisschen cooler, weil die natürlich jetzt auch schon eine gemeinsame Geschichte haben, ein bisschen etablierter sind und dass sie halt cool weitererzählt wird.
Ja, finde ich auch. Ich finde es auch wieder, wir haben uns, glaube ich, über den ersten auch schon mal unterhalten und da haben wir das auch schon erwähnt, wie sich wirklich Mühe gegeben wurde für so einen Kinderfilm, ne? Wie die, also gecastet bis in alle Rollen perfekt, ne? Da ist ja die von Schitt's Creek, Catherine,
ich komme auch nicht drauf.
Die ist jetzt auch wieder voll, die ist jetzt in aller Munde und die ist jetzt ein Meme und so.
Boah, es fällt mir nicht ein.
Catherine Moriarty, die bei Casper auch mitspielt. Naja, auf jeden Fall ultra, ultra berühmt jetzt, durch Schitt's Creek nochmal geworden. Und alle Rollen da sind super besetzt. Auch Joe Pesci, der feuchte Bandit, der ist ja auch berühmt, ne? Und
Catherine O'Hara,
genau. Und wie sich da Mühe gegeben wurde und wie die sich alle reingehangen haben. Und wie du auch merkst, das ist auch so einem harten Joe Pesci, der irgendwie Goodfellas gemacht hat mit Martin Scorsese, wie das dem jetzt auch irgendwie Bock macht, der Bösewicht zu sein. Für die Kinder, für einen Kinderfilm, ne? Und auch bemerkenswert, dass man es geschafft hat, wie oft sind Sequels schlecht? Fast immer. Und nur ganz selten sagt man wirklich, der zweite Teil ist wirklich besser als der erste. Also das passiert ja so gut wie nie.
Das stimmt, ja. Bei einem anderen Beispiel davon aus der Filmgeschichte, Terminator.
Auch, ja.
da muss man auch sagen, ist auch im Prinzip die gleiche Geschichte im zweiten Teil erzählt, nur ein bisschen besser.
Genau, man muss ein bisschen
auch,
was drauf.
Und auch Joe Pesci, finde ich, wo du es gerade gesagt hast, der hat natürlich ziemlich ikonische Rollen gespielt, aber ich glaube, dass viele oder die meisten den wirklich mit dieser Rolle identifizieren. Und ich weiß, ich glaube, so schlecht findet das wahrscheinlich gar nicht. Und sein Kompagnon da, hier Daniel Stern, der hat ja auch so einen geilen, die beiden haben ja so einen geilen Look wie aus einem Comic entsprungen. Also wirklich perfekt gecastet einfach.
Total. Die sind so richtig, das von Anfang der 90er, von 94 wahrscheinlich, ne? 93 vielleicht? Kevin alleine in New York.
Ja, irgendwie sowas.
Also die sind auch, das alles daran verkörpert auch so ein bisschen die 90er, ne? Auch wen man da so alles rumlaufen sieht, wie die Leute da so aussehen, gekleidet sind, wie das die Ausstattung ist und so. Also, ja, super. Das ist einfach ein super Film. Und das, ja.
Ja, sehr gut. Das war auch meine Nummer 2. Das heißt, ich kann jetzt aber noch mal meine Nummer 3 reden. Und das ist der aktuellste Film in meiner Liste. Der ist, den habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Und ich glaube, der ist von 2023 aber. Und zwar The Holdovers.
Ach was, ja, den habe ich auch geguckt letztens, vor kurzem erst.
Ja, der ist sehr neu.
Oh, das ist aber eine interessante Wahl. Das ist eine ganz interessante Wahl.
Ja, es geht bei dem Film um einen, ich sag mal, Problemjugendlichen, der in einem Internat wohnt und über die Weihnachtsferien nicht wie all seine Mitschüler nach Hause darf zu seiner Familie, sondern die Ferien im Internat verbringen muss. Und er bleibt dann da zurück mit einem sehr unbeliebten Lehrer, gespielt von Paul Giamatti, der so ein bisschen so ein Zausel ist und ja, wie gesagt, nicht sonderlich beliebt bei den Schülern, und der Küchenchefin der Kantine. Und ja, zu dritt bleiben sie da zurück und ja, man verbringt die Ferien gemeinsam. Zuerst widerwillig, nähert sich aber langsam an, lernt einander kennen, einander verstehen, entwickelt vielleicht Sympathien füreinander. Ja, und es ist einfach eine unglaublich schöne, ehrliche, authentische, wie ich auch finde, Geschichte mit einem sehr angemessenen, schönen Ende. Der bringt jetzt nicht so krass den Kitschschwamm aus.
Wollte ich gerade sagen. Also es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Also es ist schon eine Prämisse, wo man denkt, ah, oh, guck mal, dann können die alle sich kennenlernen und verstehen und mögen hinterher und so. Und alles wird gut. Das ist jetzt nicht unbedingt so.
Nee. Das ist, ich würde es auch eher so in die Drama-Richtung verfrachten. Aber also der steckt auch ernstere Töne an, aber endet, finde ich, auf einer positiven Note, auf einer optimistischen Note, und alle Figuren sind gewachsen, alle Charaktere sind an einem anderen Punkt als noch zu Beginn der Geschichte, und aber es ist jetzt nicht so, dass am Ende alle zusammen unterm Weihnachtsbaum sitzen
und Jingle Bells singen, ja.
Das ist prima. Hauptsächlich getragen wird das Ganze natürlich durch Paul Giamatti, den ich immer sehr, sehr gerne sehe.
Der ist immer stark, ne?
Ja, absolut. Und auch verrückt, dass der irgendwie alles spielen kann, ne? Also das ist ja eigentlich auch so, wenn man den sieht, denkt man, okay, den kannst du eigentlich nur auf 2-3 Rollen irgendwie casten, aber der schafft es irgendwie alles überzeugend zu spielen und ist auch hier wirklich absolut fantastisch. Und ja, ich war wirklich überrascht von dem Film. Ich hatte viel Gutes gehört, habe den dann aber auch gesehen und war wirklich dann sehr, sehr angetan, und ist für mich direkt quasi ein Instant Classic gewesen. Also da wusste ich, der ist direkt ganz hoch.
Der ist direkt dein Platz 3 geworden. Das ist ja krass. Also ich fand den auch sehr gut, muss ich sagen. Ich habe den für mich jetzt allerdings nicht so unbedingt als Weihnachtsfilm abgespeichert. Das ist natürlich wichtig, dass da Weihnachten ist und dass deswegen die da so ein bisschen isoliert sind und dann aber auch die ein oder andere Weihnachtsfeier dann irgendwie mitnehmen. Aber ich fand das jetzt nicht so elementar. Also wenn jetzt der gleiche Film in den Sommerferien gespielt hätte der, weißt du, wie ich meine?
Ja, stimmt schon. Ist jetzt hier natürlich Weihnachten eher so ein Backdrop, wobei es ja gerade darum geht, dass in dieser Zeit, wo alle zu ihren Familien fahren und Fest der Liebe und so, dass da halt diese drei Figuren, die sich eigentlich sehr fremd oder schon fast spinnefeind sind, sich gerade in dieser Zeit annähern.
Ja, stimmt schon. Okay.
Das stimmt schon. Und natürlich auch dieser Kontrast zu diesem Weihnachten, alles festlich, alles schön, zu diesem hier wirklich tristen, traurigen Alltag, den sie da.
Das ist wirklich sehr reduziert, die Deko, oder? Ja.
Ja, also im Großen und Ganzen für diejenigen, die vielleicht den noch nicht kennen und auf der Suche nach einem neuen Weihnachtsfilm sind, abseits der Klassiker, vielleicht werdet ihr da fündig bei The Holdovers.
Guter Tipp, finde ich gut. So, meine 3 Meine 3 ist deine 1, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Es ist tatsächlich Liebe.
Ja, natürlich ist das meine Nummer 1. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen und
ja, wir haben den wusste, geguckt, glaube ich, letztes Jahr. Der ist, glaube ich, von 2003, 2004. Wir haben den auf jeden Fall in der Filmzeitreise-Folge geguckt und da hast du nämlich das schon rausposaunt, dass das dein absoluter Lieblings-Weihnachtsfilm
ist. Ja, und auch hier kann man sagen, ist eigentlich jetzt auch nicht so ein klassischer Weihnachtsfilm, auch wenn da Weihnachten viel stattfindet und so. Aber ist natürlich gerade auch durch das episodische Erzählen, ja, das Rom-Com dabei, Liebesdrama, Familiendrama, alles Mögliche. Aber ich muss wirklich sagen, also wenn ich es nur schaffe, einen Weihnachtsfilm zu gucken, dann ist es jedes Jahr der.
Ja? Ah, lustig, das ist für mich auch das Kriterium für die Eins. Also der Film, der auf meiner Eins ist, ist der, den ich auf jeden Fall gucke. Und wenn ich eine Stunde Zeit habe, um Geschenke einzupacken oder anderthalb, dann mache ich den an. Weil der gehört dazu, zum Geschenk. Wollen wir dann darüber später sprechen? Wie haben wir das immer gemacht, wenn das jetzt
ja, können wir gerne so machen.
Ist?
Weil meine Nummer 2 ist ja jetzt auch schon genannt worden. Haben wir ja schon drüber gesprochen mit Kevin allein in New York. Deshalb kann jetzt eigentlich deine 2 kommen.
Ach so, okay. Also ist nur noch deine 1 übrig jetzt?
Ja, nur noch tatsächlich
Liebe.
Deine.
Okay. Ja, pass auf. Dann sage ich dir meine 2.
Ja.
Die 2. Von eigentlich dachte ich immer, das wäre die 1, aber hat es ganz knapp nicht geschafft, die Geister, die ich rief.
Oh ja, mit Bill Murray.
Mit Bill Murray. Das ist im Prinzip die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens mit Ebenezer Scrooge, nur als Satire, in modern und spielt in der Fernsehwelt. Also mehrere Sachen, die da zusammenkommen. Also den habe ich immer so sehr geliebt. Ich habe immer gesagt, das ist mein Lieblingsweihnachtsfilm, eigentlich ist es auch mein Lieblingsweihnachtsfilm, aber es ist nicht der, den ich anmache, wenn ich nur Zeit habe, einen zu gucken.
Ja, da bin ich wirklich mal gespannt. Da rate ich gleich mal, weil so viele fallen mir nicht mehr ein tatsächlich. Aber ja, Geister, die ich rief, auf jeden Fall auch sehr gut. Auch wenn ich natürlich großer Fan der Muppets-Weihnachtsgeschichte
ja.
bin. Die finde ich auch ganz gut.
Also, die Weihnachtsgeschichte ist ja, diese klassische Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, die gibt es ja in allen möglichen verschiedenen Adaptionen, Variationen. Und die hier, die ist irgendwie von Ende der 80er, ich glaube 87, 89 und alles ist halt, trieft halt auch nur so vor 80er. Das ist einfach so knallig, alles das Make-up, die Kostüme, alles. Und die Geschichte ist, dass Ebenezer Scrooge, der Weihnachtshasser, wird besucht in der Weihnachtsnacht von The Ghost of Christmas Past und Ghost of Christmas Present und der Geist der zukünftigen Weihnacht. Warum habe ich das jetzt gemischt, die Sprachen? Der Geist der vergangenen Weihnacht, der Geist der jetzigen Weihnacht und der Geist der zukünftigen Weihnacht. Drei Geister besuchen ihn und zeigen ihm diese Weihnachten. Das ist natürlich, das ist eine gute Prämisse. Da kannst du jedes Jahr neu verfilmen, ne? Da kannst du immer wieder.
Ist auch, glaube ich, schon sehr häufig verfilmt worden, ne? In ganz verschiedenen Iterationen.
Ja, da geht's ja auch irgendwie darum, dass ihm klar gemacht wird, was so wichtig ist im Leben, nicht jetzt unbedingt an Weihnachten, sondern Weihnachten ist ja ein bisschen ein Pass pro Toto, ein Symbol nur für Familie, für nicht alleine sein, für nicht stieselig sein immer und gemein sein zu Leuten, weil das ist so ein richtiger ein gehasster Charakter am Anfang und dann macht er diese klassische Wandlung durch, sein Charakter verändert sich dadurch und er wird gutmütig und gutherzig und wird gut irgendwie. Und das, finde ich, kauft man Bill Murray auch so richtig gut ab. Also der ist halt wirklich der fieseste Fernseh-Executive, den du je getroffen hast. Scheiß auf alle Leute, feuert die alle, findet die alle scheiße und schimpft darum.
So ein bisschen wie sein Groundhog Day-Charakter.
Ja, stimmt. Das passt auch ganz gut dazu. Aber auch wie der dann, also die Wandlung, die mit dem passiert. Der Typ, der ist dann am Ende, das glaube ich ihm auch, weil das halt alles durch seine spezielle Comedy rausgearbeitet wird. Und Bill Murray ist, glaube ich, sau witzig und auch sau anstrengend, ätzend und der ist, glaube ich, eigentlich auch ein bisschen fies.
Ja,
also ich glaube, dieser Charakter, der dich liegt, ist ein bisschen an ihn auch vielleicht angelehnt, ne?
Ja, es wirkt zumindest so, als müsste er sich jetzt nicht so richtig vorstellen,
ja,
um das zu spielen.
Ja, genau.
Finde ich aber auf jeden Fall eine sehr spannende Wahl von dir. Ich habe den jetzt sehr lange nicht gesehen. Also wirklich sehr, sehr lange. Ich habe den so runtergeschrieben, als ich so meine Liste gemacht habe mit allen Weihnachtsfilmen, die mir eingefallen sind. Aber der war bei mir schon sehr weit weg.
Echt? Aber dann guck dir noch mal. Vielleicht siehst du da Sachen, die du vorher nicht gesehen hast.
Ja, also, das würde ich mal machen.
Also eigentlich habe ich den jedes Jahr geguckt. Das war so mein Standard jedes Jahr Guckfilm. Das hat sich so ein bisschen, das hat so ein bisschen geschiftet. Genau, aber der ist halt total witzig und also das ist wirklich eine Weihnachts-, also eine Comedy. Auch da gibt es diese Momente, wo der Film es auch wieder schafft, der ist ein Tränchen rauszudrücken und so. Karen Allen ist übrigens auch dabei, die Marion Ravenwood aus Indy. Die ist quasi der Love Interest und spielt, die sind auch super miteinander und so als Gegenüber. Aber eigentlich ist das, von vorn bis hinten soll das auch lustig sein. Ne?
Mhm.
Und das ist es auch. Und hinterher singen alle und hinterher ist Merry Christmas, everyone. Ne? Also, ja. Also, hat das große Showfinale ist dabei mit Singen und Tanzen, Schalala und die Liebe und so. Das ist ein toller Weihnachtsfilm, wenn ihr mich fragt. Auf Englisch heißt er Scrooge, Die Geister, die ich rief, mit Bill Murray. Den müsst ihr gucken.
Alles klar, dann können wir jetzt noch kurz über meine Nummer 1 reden. Haben wir ja eigentlich schon mal lange drüber geredet. Ich verweise da auf die Filmzeitreise November 2003.
2003, okay.
Und ich kann ja noch mal kurz umreißen. Also es ist ein Ensemble-Episodenfilm, der in London spielt, so ich glaube 3, 4, 5 Tage vor Weihnachten. Und wir haben ja ganz viele Figuren, denen wir folgen und deren Geschichten sich teilweise untereinander berühren, also jetzt nicht alle untereinander, aber manche haben Überschneidungen und sind so ineinander verwoben. Und wir haben da alles dabei, von einer klassischen Rom-Com-Storyline zu einem Liebesdreieck, die Geschichte eines alternden Rockstars, ein Familiendrama, alles Mögliche. Und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein absoluter Kultfilm, der viele ikonische Szenen hervorgebracht hat.
Ja, total. Man erkennt die alle wieder, auch Looks und so. Und man erkennt die Szenen wieder. Das sind auch wahnsinnig viele Stars dabei. Wirklich.
Ja, total.
Also bestimmt von 20
Hugh Grant A-Lister. Über Bill Nighy, Liam Neeson und Tessa Thompson. Tessa Thompson, Quatsch. Und ist ein ganz schöner Film und ist durch dieses episodische Erzählen, finde ich, auch recht flott erzählt und lässt sich so ganz gut weggucken.
Obwohl der sehr, sehr lang ist, ne? Für so ein Weihnachtsfilmchen, der ist über 2 Stunden lang, ich glaube 2,5 Stunden.
Ja, das stimmt, der ist wirklich sehr lang. Für mich wirklich so der Weihnachtsfilm, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie liebe ich diesen Film. Ich mag viele der Geschichten, es zündet natürlich nicht jede so. Die eine mag man mehr, die andere mag man weniger, aber eigentlich sind die alle recht unterhaltsam. Und da ist wirklich von so romantisch bis lustig bis traurig alles dabei. Und die Geschichten werden auch alle zu einem guten, befriedigenden Ende geführt, finde ich. So, die kriegen auch unterschiedliche Enden, mal rührend, mal nachdenklich, mal einfach nur schön und lustig. Und ja. Keine Ahnung, ich mag den einfach unglaublich gerne.
Ja, da passieren halt auch so tolle unterschiedliche, so viele unterschiedliche Dinge, den unterschiedlichen Charakteren. Und irgendwie, so ein richtiger Oberbösewicht ist nicht dabei.
Nee.
Na, weil alles sind irgendwie so echte Menschen. Also was für mich ja diesen Award gewonnen hat, also ich habe den ja auf Platz 3. Und für mich, die große Gewinnerszene ist die, wo Emma Thompson versteht, dass ihr Mann sie betrügt. Und dann geht sie in einen Raum, dann geht sie ins Schlafzimmer und dabei läuft Joni Mitchells Both Sides Now und die spielt einfach so, so authentisch diese Verzweiflung und diese Traurigkeit, dass ihr das jetzt gerade passiert und dann aber auch, dass sie sich so wieder aufräumt, damit die jetzt gleich Weihnachten feiern können mit den Kindern, mit dem Mann, von dem sie jetzt gerade erfahren hat, dass er die betrügt. Also irgendwie so tief menschlich. Und trotzdem hast du diesen Mann auch nicht unbedingt. Das ist nicht so geschrieben, dass das alles, irgendwer muss jetzt der große Vollidiot sein, sondern es wirklich klopft so bei allen Menschen so irgendwie so ein bisschen an. Ne?
Ja, in irgendeiner Geschichte findet man sich halt immer irgendwie wieder, weil der Film sich ja so dem Thema Liebe von ganz verschiedenen Seiten nähert, ne? Von einer romantischen Liebe, einem Verliebtsein, einer Geschwisterliebe, ne? Einer Liebe unter Freunden. Und auch so einer unerwiderten Liebe vielleicht oder einer Liebe, die auch schwierig sein kann, die auch zu Trauer führt, wie in diesem Fall. Und einfach ein ganz, Ganz toller Weihnachtsfilm. Aber haben wir ja schon viel und lange drüber gesprochen. Von daher kommen wir zu deiner Nummer 1. Und ich will raten.
Willst du direkt raten? Ja, mach mal.
Ja, also es gibt ja, so viele sagen ja auch Schöne Bescherung mit Chevy Chase.
Oh ja.
Das ist ja für viele auch so der Weihnachtsfilm. Der wird ja auch oft genannt. Ist bei mir jetzt aber auch eher so auf den hinteren Rängen, würde ich sagen. Und ich glaube auch, dass das bei dir nicht ist. Ich glaube, bei dir ist es der absolute Kitsch. Liebe braucht keine Ferien.
Nein.
Was? Okay.
Das ist es nicht. Weißt du, was ich habe liegen lassen, was rausgefallen ist aus meiner Liste? Die Eiskönigin. Weil da wusste ich jetzt nicht.
Ja.
Ist das ein Weihnachtsfilm? Also bei uns läuft er das ganze Jahr. Ist aber nicht unbedingt gebunden an Weihnachten. Was auch viele sagen, ist Stirb langsam. Der findet am Weihnachtsabend statt. Ich finde nicht, dass der. Also, ich habe überlegt, aber der, finde ich, hatte nicht das Recht auf diese Liste, weil er nicht Weihnachten so. Dass die coole Leute anfordert irgendwie. Aber ich bin ja nicht cool.
Boah, dann weiß ich es tatsächlich nicht. Also, ich habe mir ja noch aufgeschrieben, aber es wird nicht Santa Claus sein, es wird nicht Bad Santa sein, es wird nicht Buddy der Weihnachtself sein, es wird auch nicht der Grinch sein.
Es gibt ja auch noch den Klassiker schlechthin: It's a Wonderful Life. Aber so prätentiös bin ich nicht, dass ich diesen Schwarz-Weiß-Film, den ich einmal gesehen habe, auf Platz 1 packe. Aber der ist auch toll, ist auch was Tolles.
Jack,
ne?
Frost.
So, ja, dann gibt's noch, ne, auch noch rausgefallen ist Nightmare Before Christmas. Der Halloween-Weihnachtsfilm, beides zusammen.
Ja, den habe ich komplett vergessen, ja. Okay, aber
du weißt
auch nicht.
Es wirklich? Oh, ich schäme mich jetzt schon. Weil ich bin nämlich.
Ich weiß nicht, was ich vergessen habe. Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Okay, pass auf. Jetzt hört euch an, wie uncool die BC ist. Mein Weihnachtsfilm Platz Nummer 1, der jedes Jahr läuft. Und auf jeden Fall mindestens einmal, eigentlich mehrmals, 3 Haselnüsse für Aschenbrödel.
Ach ja. Ja, und alle, ich kann mir schon die kollektive Facepalm vorstellen, die jetzt gerade durch die Zuhörerschaft geht.
Ach, ich weiß es, der ist natürlich nicht gut. Es ist, also es ist ein tschechisches Märchen, ja. Safrankova, oh, scheiße, jetzt habe ich den Namen auch vergessen. Den lese ich 1000 Mal, ne? Jedes Jahr zu Weihnachten. Aber der hat halt diese Musik. Es ist einfach eine Aschenputtelgeschichte, die so ein bisschen anders aufgelegt. Und weil es damals, als sie das gedreht haben, in einem Schloss in der Nähe von Dresden, wo ich übrigens auch schon mal war, zur 3 Haselnüsse für Aschenputtel-Ausstellung, da hatten wir einen Off-Tag, also beziehungsweise, ne, Springerschicht. Und dann sind wir da hingegangen und haben da einen Ausflug gemacht, wo die das wirklich gedreht haben. Jedenfalls da hat es dann plötzlich geschneit zur Drehzeit. Und dann haben die das ganze Drehbuch so umgeschrieben, dass das eine Wintergeschichte wird. Im Prinzip sagt da keiner irgendwie kalt oder Winter oder sonst irgendwas. Aber es ist die ganze Zeit, es ist halt Winter, Weihnachten und da läuft diese Musik, die ich auf jeden Fall abgespeichert habe, die sich bei mir so verinnerlicht hat als die Weihnachtsmusik, ich packe Geschenke ein. Vorm Fernseher und guckt dabei 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Der läuft auch in allen öffentlich-rechtlichen Programmen und so.
Ja, jedes Jahr
1000 Mal.
Ja, da habe ich mich jetzt natürlich als Unwissender geoutet, aber ich glaube, ich habe den wirklich nur einmal gesehen irgendwie. Aber das hätte ich drauf kommen müssen trotzdem, weil ich glaube, das ist für ganz viele Leute so der Weihnachtsfilm. Ich weiß, dass meine Schwester den auch jedes Jahr guckt. Und immer, wenn wir zusammen im Skiurlaub waren, so als Jugendliche, hat die den auch immer geguckt. Und dann habe ich das nur so ausschnittsweise mal mitbekommen. Aber das ist, glaube ich, in Deutschland so einer der größten Klassiker. Also, da bist du nicht alleine.
Das ist natürlich, also ich freue mich ja, dass wir diese Listen so persönlich machen können und ehrlich. Und dass da die Qualität jetzt nicht unbedingt, also natürlich ist er qualitativ nicht besser als tatsächlich Liebe, als die Geister, die ich rief, als Kevin allein zu Hause. Natürlich nicht. Eigentlich ist das trashig. Aber.
Ja, wurscht. Weihnachten ist generell trashig.
Ja.
Figuren sind auch trashig und Strohsterne sind auch trashig.
Ja.
Und ein Crepe mit Kinderschokolade für 8 Euro ist auch trashig.
Man macht es trotzdem, ja.
Das ist halt so ein Gefühl einfach, ne?
Ja, ja, genau. Und das ist halt das, was da so vermittelt wird. Für mich. Also.
Ja, für viele andere. Ich finde es auch richtig gut, dass du den genannt hast, weil ich glaube, wir hätten uns was anhören dürfen, wenn wir den nicht genannt hätten.
Na, das weiß ich nicht. Es ist schon allen bewusst, dass das so eine Randerscheinung ist. Da hat auch keiner mit gerechnet. Ich kenne ja auch richtig hier Behind-the-Scenes-Geschichten, weil ich ja bei dieser Ausstellung war, ne?
Okay.
Da hat ja auch keiner mit gerechnet, dass die auf einmal alle berühmt sind und so, ne? Und dass das überall läuft. Das war ja die Zeit, wo dann Ostdeutschland, also das waren ostdeutsche Filmemacher und tschechische Filmemacher, wo die Ossis sozusagen zusammengearbeitet haben und Filme gemacht haben. Ganz viele, da gibt es ganz viele Märchen, die dann so Koproduktionen sind, ne? Deutsch-tschechische Koproduktionen. Auch gerne mit dieser Darstellerin, die leider schon verstorben ist. Und da gibt es auch so ein ganz abgefahrenes, abgedrehtes kleine Meerjungfrau, wo kein Geld da war. Deswegen hat keiner hat irgendwie ein. Wie dreht man die kleine Meerjungfrau ohne Wasser? Die haben dann so Licht und so Tücher und haben so abgefahrene Haare. Also, weiß ich nicht. Die haben sich halt auch richtig Sachen einfallen lassen dann irgendwie so, ne? Und das ist so richtig, das finde ich, merkt man auch bei diesen Filmen und bei diesem hier im Speziellen. Die haben dann so Geschichten erzählt, was sie da so alles, wie die Eule dazu gekriegt haben, dass sie blinzelt mit den Augen. Der Regisseur, die gepiekst mit dem Stock in Popo, bis sie geblinzelt hat. Also, richtig, wie man so früher halt so Filme für eine schmale Mark gemacht hat. Und auf einmal ist der explodiert und ist jetzt ein Kultfilm. Kult. Ja.
Ja, absolut. Schöner Platz 1. Finde ich auch schön, dass der jetzt die Folge abschließt. Unsere doch ja sehr amerikanisch geprägte Filmauswahl.
Ja, da sieht man, wir können auch Weihnachten, ne?
Ja. Ja, sehr schön. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne Adventszeit, schöne Feiertage. Guckt ganz viele Weihnachtsfilme, esst ganz viele Plätzchen. Und,
genau, nehmt das ganze Programm mit. Weihnachten ist eine stressige Zeit, aber auch eine tolle Zeit. Und dann schwuppdiwupp ist schon wieder vorbei. Deswegen,
ja, das geht immer ganz schnell.
Genau, genießt es und habt ganz, ganz tolle Weihnachten und eine ganz tolle Vorweihnachtszeit.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.